Wir haben in den letzten Wochen öfters von Begebenheiten aus dem Leben des Apostel Paulus gehört, von Situationen, in die er gestellt war und wie er in diesen Situationen reagiert hat. Wir wollen uns heute gewissermaßen auch mit dem Leben des Paulus beschäftigen. Wir wollen hören, was Gott ihm offenbart hat, und wir wollen etwas hören über seine Überlegungen, die er uns im Epheserbrief mitteilt. Die Losungen empfehlen für heute als Predigttext aus dem 5. Kapitel des Epheserbriefes die Verse 15 bis 20. Und dort heißt es: Seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, in dem Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit euren Herzen singt und spielt. Sagt allezeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Im Epheserbrief berichtet der Apostel Paulus ganz ausführlich über die große Bedeutung der Gemeinde, über die Rolle, die die Gemeinde spielt im Handeln Gottes mit der Menschheit. Gleich zu Beginn des Epheserbriefes heißt es, dass Gott uns zuvor bestimmt hat, damit wir heilig und tadellos vor ihm stehen. Wenige Verse später heißt es, er hat uns auserwählt vor Grundlegung der Welt zur Sohnschaft für sich durch Jesus Christus. An einer anderen Stelle, ebenfalls im Epheserbrief, heißt es, dass Gott von den Weltzeiten her die Absicht hatte, die Vielfalt seiner Weisheit den Mächten und Gewalten des Himmels klar zu machen an seiner Gemeinde, an der Gemeinde Jesu Christi, die auch in der Bibel bezeichnet wird als die Braut Jesu Christi. Diese große Bestimmung haben wir als Kinder Gottes, haben wir als Gemeinde. Der Apostel Paulus leitet nun ab, welche Konsequenzen sich daraus für unser Leben ergeben. Und ihm ist es ganz wichtig, dass wir entsprechend unserer Berufung, entsprechend dem, was uns geschenkt ist in Jesus Christus, uns auch verhalten. Wandelt entsprechend dem, wozu ihr berufen seid. An einer anderen Stelle heißt es, ihr wart Finsternis, jetzt seid ihr Licht, nun wandelt auch als Kinder des Lichts. Der Epheserbrief gibt viele Hinweise, wie das im Einzelnen aussehen soll. Und mit einem wollen wir uns auch heute beschäftigen, aufgrund der Verse, die wir verlesen haben. Wir wollen uns fragen, worum handelt es sich bei dieser Weisheit, die wir erkennen sollen? Wozu sollen wir sie erkennen? Und was hat das mit Gemeinde zu tun? hinsichtlich unseres Verhaltens in dieser Welt gibt es in der Bibel ganz viele klare Hinweise. Zum Beispiel, du sollst nicht töten. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Oder du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Auch im Epheserbrief finden wir so ganz klare Anweisungen. Deshalb legt die Lüge, legt alles Unwahre ab und redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Oder im gleichen Kapitel 4, seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus uns vergeben hat. Dort, wo es sich um so klare Anweisungen handelt, besteht die Weisheit einfach darin, zu gehorchen. Hier geht es weniger um unser Überlegen, als vielmehr um das Gehorchen. Aber das Gehorchen, das Respektieren unseres Herrn als unseren Gott, als unseren Schöpfer, ihn zu respektieren, ihn zu fürchten, das ist auch Weisheit. Das heißt in der Bibel, die Furcht des Herrn ist aller Weisheit Anfang. Es ist auch möglich, dass Gott uns Menschen für unser Leben ganz klare Anweisungen gibt, die nicht in der Bibel zu lesen sind. Zum Beispiel, wenn Josef den Auftrag erhält, mit Maria und Jesus nach Ägypten zu fliehen. Oder wir haben neulich davon gehört, wie dem Apostel Paulus in der Nacht in einem Gesicht ein Mazedonier erscheint, der ihn auffordert, nach Mazedonien zu kommen. Überall dort, wo solche klaren Anweisungen sind, ist es in den meisten Fällen einfach eine Frage des Gehorsams. Aber auch hier kann es notwendig werden, dass wir überlegen, kommt dieser Auftrag wirklich von Gott? Apostel Paulus machte sich nicht sofort, als der Mann erschien in der Nacht, auf den Weg, sondern es heißt, nachdem er und die mit ihm waren, geschlossen hatten, beziehungsweise sich darüber einig wurden, dass hinter diesem Auftrag Gott steht, machten sie sich auf den Weg. Dann allerdings sofort. Aber es ist auch möglich, dass klare Gebote vorliegen und wir uns entscheiden müssen, für welches dieser Gebote oder in Sinne welchen Gebotes wollen wir nun handeln. Es gibt die Möglichkeit, dass wir mit dem Befolgen des einen klaren Gebotes ein anderes Gebot überschreiten. Corrie ten Boom berichtet davon, dass sie während der Besetzung Hollands durch die Nazis Juden versteckt hatte, und zwar in einem Raum, in einer Luke unter dem Tisch. Und die Gestapo, die Polizei kam, um die Juden bei ihnen zu suchen und fragten, wo sind sie versteckt? Und eine der Familie sagte, sicher in etwas spöttischen Ton, guck doch mal unter den Tisch. Und sie kamen sich veralbert, als sie unter den Tisch niemand sahen, und zogen ab. Das macht uns deutlich, es ist Gott durchaus möglich, in solchen Situationen dafür zu sorgen, dass wir beide, beziehungsweise dass wir das Gebot halten, ohne an einem anderen Gebot, nämlich dem Gebot der Nächstenliebe, schuldig zu werden. Aber wer will wagen, solches Verhalten als generelle Forderung für solche Situationen aufzustellen? Können wir uns einmal vor Gott rechtfertigen, wenn wir durch unser Verhalten, durch unsere Ehrlichkeit Unschuldige ans Messer geliefert haben? Können wir uns dann vor Gott entschuldigen mit so einem Argument: Ich wusste ja, dass du alles in der Hand hast, und ich habe fest daran geglaubt, dass du auch helfen kannst, nachdem ich sie ausgeliefert habe. Und deswegen wollte ich nicht mich auf eine Lüge einlassen. Die Rahab, so wird uns im Alten Testament berichtet, sie belog ihre Landsleute, um die Kundschaft aus Israel und auch sich selbst zu retten. Sie fürchtete Gott mehr als alles andere. Und deshalb log sie. Sie gehorchte einem Gebot: Du sollst Gott fürchten. Und sie verging sich gegen das andere Gebot: Du sollst nicht lügen. Sicher hatte sie nicht die Gebote in der Hand, wie sie das Volk Israel in der Hand hatte. Aber auch die Heiden sind vor Gott verantwortlich. Im Neuen Testament wird die Rahab als eine Glaubensheldin genannt. Ja, es gibt solche Situationen, in denen wir schuldig werden an den einen Gebot, wenn wir das andere Gebot beachten. Das liegt daran, dass die Welt, wie es auch hier in diesen Versen heißt, böse ist, und wir sind ein Teil dieser bösen Welt. Es bedarf der Weisheit, um in solchen Situationen richtig zu handeln. Wir bedürfen der Weisheit Gottes, um zu handeln. Aber in ganz vielen Situationen sind wir ja vor der Aufgabe gestellt, zu handeln oder uns zu entscheiden, ohne dass wir überhaupt so eine direkte Orientierung von Gott bekommen. Ohne dass wir so ein deutliches Zeichen haben, wie zum Beispiel der Apostel Paulus. Und auch da gilt es, den rechten Weg zu finden. Und das können wir, indem wir Weisheit uns schenken lassen, Weisheit suchen und erlernen, die von Gott ist. Und damit kommen wir zu der Frage: Wie erlangen wir solche Weisheit? Es geht hier um die Weisheit, die Jesus Christus als Klugheit empfiehlt. Wir haben vor 4 Wochen über diese Klugheit gehört. Und um diese Klugheit geht es auch hier, wenn es heißt: Seid nicht töricht, sondern erkennt, was der Wille des Herrn ist. Bei dem Suchen, bei dem Lernen des Willens des Herrn geht es auch um eine Weisheit, die mit Überlegen und Nachdenken zu tun hat. Aber im Gegensatz zur weltlichen Weisheit ist die Grundlage dieser Weisheit, das Wissen darum, dass Jesus Christus und mit ihm auch seine Gemeinde das Zentrum des Handelns Gottes, des Heilsplans Gottes mit den Menschen ist. Und auf dieser Basis gilt es, sich Gedanken zu machen. Aber das allein genügt noch nicht. Es ist wichtig, dass wir bei unseren Überlegungen geprägt sind von dem Geist Gottes, dass Christus in uns Gestalt gewinnt, damit wir Gott nahe sind, uns mit ihm gewissermaßen verstehen und dadurch erkennen, was der Wille des Herrn ist. Der Apostel Paulus betet im Epheserbrief: Darum beuge ich meine Knie vor dem Vater. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Das Erkennen des Willen Gottes wird uns möglich, nicht nur dadurch, dass wir immer mehr lernen, immer mehr wissen über Gott. Das ist wichtig und gut. Aber es kommt auch darauf an, dass er uns prägt, dass in uns Christus Gestalt gewinnt. Es kommt darauf an, dass Christus in unseren Herzen wächst. Und wenn es um dieses Wachstum geht, sind wir nicht auf uns selbst gestellt, sondern dazu hat Gott uns in die Gemeinde gestellt. Wir sind gegenseitig als Hilfe bestimmt, um uns auf diesen Weg vorwärts zu bringen. Ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit eingebaut in die Behausung Gottes im Geist, in die Gemeinde, die bestimmt ist, Gottes Weisheit den himmlischen Gewalten und Mächten darzustellen. Unter anderem. Die Gemeinde hat auch andere Aufgaben. Aber das ist eine so ganz zentrale Bestimmung, zu der wir berufen sind. Und Gott hat in die Gemeinde verschiedene Gaben gegeben, um uns eben in diesem Sinne gegenseitig in die Position zu bringen, die es uns ermöglicht, Gottes Willen zu erkennen und natürlich dann auch zu tun und damit unseren Herrn zu preisen. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer zur Aufrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Menschenreife, zum Vollmaß des Wuchses, der Fülle Christi. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein. Gott möchte keine Marionetten. Gott möchte und hat mit dem Tod seines Sohnes dafür gesorgt, dass er Kinder hat und Kinder bekommt. Ich erwarte von einer Marionette oder von einer Maschine, dass sie allein auf meine ganz konkreten Anweisungen hin handelt. Von meinem Kind erwarte ich das nicht. Aber ich freue mich, wenn ich merke, dass mein Kind aus eigenen Stücken sich so entscheidet, wie ich es auch für gut halten würde. Und in diesem Sinne möchte Gott uns als Kinder, die geprägt sind durch ihn und durch seinen Geist, und in diesem Geist das Richtige tun, weil sie in diesem Geist erkennen, was der Wille des Herrn ist. Umso näher wir unserem Herrn sind, umso mehr wir von ihm geprägt sind, werden wir uns für das entscheiden, was Gott für uns bereitet hat. Wieder steht es im Epheserbrief, dass wir Gottes Werk sind und dass wir dazu bestimmt sind, in den Wegen, in den Werken zu wandeln, die er zuvorbereitet hat. Aber damit uns das gelingt, bedürfen wir der Prägung durch unseren Gott, bedürfen wir der Bestimmung, der Führung, der Leitung durch seinen Geist. Weisheit brauchen wir aber auch, um mit unseren Versagen umzugehen. Ich beobachte mich, dass ich auch dort, wo ich eigentlich Gutes tue, mit so viel Menschlichen belastet bin. Selbst dort, wo ich vielleicht Zeit und Mühe aufbringe für andere, weiß ich um die Gefahr, dass ich andere für meine Auffassungen gewinnen will, dass ich sie am liebsten zu meinen Jüngern und nicht zu Jüngern Jesu Christi mache. Oder es gibt viele Situationen, in denen ich gern helfe. Und dann beobachte ich, dass es mir weniger darum geht, dass geholfen wird, sondern vielmehr darum, dass ich der Helfer bin. Ich beobachte das und ich weiß, dass ich mit diesen Gefühlen und Gedanken nicht meiner Berufung als Kind Gottes entspreche. Wie soll ich mit dieser Not umgehen? Es sind ja gar nicht die Sünden, die allen Menschen bekannt sind, moralisches Vergehen und so weiter, die mich belasten, sondern an solchen Dingen sehe ich, wie weit ich entfernt bin von dem, was Gott eigentlich von mir erwarten kann. Und da ist es so tröstlich zu lesen, dass wir aufgefordert werden, unserer Berufung zu folgen. Es heißt nicht, denke und fühle, wie Jesus Christus gedacht hat, damit ich dich als Kind annehmen kann, sondern wir sind angenommen, wir sind Kinder, wir sind durch Jesus Christus gesetzt zum Licht. Und nun sollen wir uns verhalten, weil wir Kinder sind und nicht, damit wir Kinder werden. Das hilft mir, in solchen Situationen zurechtzufinden, dass ich nicht zu dem Ergebnis komme, ich will nichts mehr tun, ich kann nichts mehr tun bei meinem vielen Versagen, sondern ich darf mit meiner Schuld, mit meiner Unvollkommenheit, mit meinem Versagen zu meinem Herrn gehen. Ich darf wissen, dass er für meine Schuld gestorben ist und dass er für meine Schuld steht. Aber die Berufung bleibt. Und deswegen kann ich immer wieder neu beginnen, dieser unveränderten Berufung gerecht zu werden. Versuchen, entsprechend dem zu leben, versuchen, das auch umzusetzen, was ich in den Augen Gottes bereits bin. Es gibt auch die Situation, dass ich einen Weg mit viel Enthusiasmus und im Vertrauen auf Gott beschreite und dann bald oder vielleicht auch nach längerer Zeit feststelle, dass es nicht das bringt, was ich im Vertrauen auf Gott erwartet habe. Auch da stehe ich vor der Frage, wie soll ich mich verhalten? Habe ich einen falschen Weg gewählt? Muss ich umkehren? Zunächst dürfen wir wissen, wir verherrlichen Gott weniger durch unsere Erfolge, weniger durch die Erfolge, die wir auf unserem Weg sehen, die sowieso allein Gottes Werk sind. Wir verherrlichen Gott durch unser Vertrauen auf ihn und dass wir versuchen, unsere Wege im Vertrauen auf ihn zu gehen. Und dann fordert er uns auch auf, befiehl deinen Weg, also meinen Weg, darf ich meinen Herrn befehlen. Den Weg, den ich für richtig halte, in Verantwortung vor Gott, den darf ich und soll ich getrost gehen. Wenn ich dann feststelle, dass nicht das geschieht, was ich mir eigentlich gewünscht habe und was ich im Vertrauen auf Gott auch erwartet habe, dann heißt das noch nicht, dass mein Weg falsch war. Ich muss mich allerdings dieser Frage stellen. Aber auch wenn ich zu der Auffassung komme, es war falsch, oder zu der Auffassung komme, der Weg war vielleicht richtig, aber er endet jetzt, darf ich ganz getrost mich festhalten an den Herrn, der mich bisher vielleicht sogar auf einen falschen Weg geführt und begleitet hat. Ich darf zu ihm kommen als zu dem, der immer wieder neu zu mir steht und dem ich immer wieder neu meinen Weg anbefehlen darf. Der Herr ist treu und er steht zu uns. Wir dürfen froh und dankbar sein, nicht weil wir so gut sind, sondern weil wir eine so hohe Bestimmung haben und Jesus Christus für das aufkommt, was wir in unserem Leben falsch machen oder vielleicht sogar manchmal an Schuld auf uns laden. Manchmal haben wir so viel Furcht, etwas Falsches zu tun, dass wir warten, dass wir warten auf ein so ganz deutliches Zeichen, wie es der Apostel Paulus erlebt hat oder wie es der Josef erlebt hat, damit wir ja nichts falsch machen. Dieses Warten auf ein so ganz konkretes Zeichen, das Gott natürlich geben kann und in vielen Fällen auch gibt, kann auch ein Drücken vor der Verantwortung sein. Wir wissen, wie Jesus über den Knecht denkt, der aus Furcht etwas Falsches zu tun, das Kapital, das er erhalten hat, vergrub. Nein, wir dürfen frei sein, mündig. Zur Freiheit, wir haben es vorhin gesungen, hat Gott uns berufen. Und dazu gehört eben auch selbstständiges Handeln, das selbstständige Finden des Weges, den Gott für uns bereitet hat. Aber es bedarf der Weisheit. Und Weisheit heißt eben hier, Gott kennen und von Gott geprägt sein. Aber das möchte er in unserem Leben haben. Und dazu hat er uns zusammengestellt, dass wir uns dabei gegenseitig helfen und dienen zur Ehre und Verherrlichung unseres Herrn Jesus Christus, zur Verherrlichung unseres Gottes und Vaters, der uns für sich haben möchte und erkauft hat. Wir dürfen uns darüber freuen, aber dieses Angebot gilt allen Menschen. Gott möchte, dass alle Menschen zur Verherrlichung seines Namens gelangen, beitragen. Und insofern ist das eigene Wachsen und das äußerliche Wachsen der Gemeinde Jesu Christi etwas, was unmittelbar und untrennbar zusammengehört. Und in diesem Handeln ist Jesus Christus der Eckstein, der das Zentrum, in dem alles wächst und zusammenwächst. Amen.